Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist im Studio, einen schönen guten Tag. Verlieren die etablierten Parteien den Osten? Diese Frage stellt sich auch in Brandenburg, wo in 7 Wochen gewählt wird. Heute hat die rot-rote Landesregierung Bilanz gezogen und darum geht's gleich bei uns. Außerdem schauen wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Windkrafträder produzieren dort umweltfreundlichen Strom, sind im Nordosten aber trotzdem nicht beliebt. Und das schöne Überlingen am Bodensee bekennt sich als Cheetah Slow zu Nachhaltigkeit und Entschleunigung. In 7 Wochen ist Landtagswahl in Brandenburg und zum ersten Mal ist die Vorherrschaft der SPD ernsthaft gefährdet. Seit 1990 regieren die Sozialdemokraten entweder mit absoluter Mehrheit oder mit wechselnden Koalitionspartnern. Zurzeit ist eine Regierung aus SPD und Linkspartei am Ruder. Doch die SPD liegt in den jüngsten Umfragen nur noch bei 18-19%, ungefähr gleichauf mit der AfD. Das rot-rote Regierungsbündnis hat nach diesen Umfragen keine Mehrheit mehr. Umso wichtiger war im Landtagswahlkampf wohl der Pressetermin der Landesregierung heute. Dort haben Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD und Finanzminister Christian Görke von der Linkspartei eine Bilanz ihrer Zusammenarbeit gezogen. Unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde hat die Pressekonferenz für uns mitverfolgt. Frau Budde, welche Gründe haben die Regierungsvertreter denn heute genannt, dass die Brandenburger sie wieder wählen sollten?
Gute Arbeit, die habe die rot-rote Koalition in den vergangenen Jahren geleistet, so Ministerpräsident Woidke und sein Stellvertreter und Finanzminister Görke unisono. Görke ist ja auch der Vizeministerpräsident. Brandenburg stehe besser da als jemals zuvor in seiner Geschichte, betonte Woidke. Die Arbeitslosigkeit zum Beispiel, die lag ja nach der Wende bei teils 25%.
Dann waren es, als die Koalition ihre Arbeit aufgenommen hat, vor 5 Jahren 9,4%. Heute haben wir eine 5 vorm Komma und das ist eine richtig gute Entwicklung mit einem sehr, sehr guten Wirtschaftswachstum, durchschnittlich 2,3% pro Jahr. Und das ist auch im bundesweiten Vergleich eine Zahl, die sich sehen lassen kann.
Außerdem komme das Land seit Jahren ohne neue Schulden aus, betonten die Koalitionäre. Und man habe massiv in neue Stellen für Lehrer und Polizisten investiert. Und das alles in, wie Woidke sagte, sehr guter Partnerschaft. Christian Görke von der Linken, der sprach etwas verhaltener von vertrauensvoller Zusammenarbeit, die er aber gerne fortsetzen würde. Und angesichts der Umfragen, Sie sagten es schon, müsste dann voraussichtlich ein dritter Partner mit ins Boot. Und eine Partei biete sich da besonders an, sagte Christian Görke von der Linken.
Bündnis 90 Grüne mit vielen Fragen, wo es da Deckungsgleichheit gibt. Und insofern mache ich auch keinen Hehl daraus, dass das für mich die Option wäre, zumal sie ja auch mittlerweile selbst im Bund möglicherweise sogar mehrheitsfähig wäre. Da muss man arbeiten. Das ist kein Selbstläufer. Und vor allen Dingen muss man natürlich auch Kompromisse machen.
Also man setzt auf ein linkes Bündnis in Brandenburg weiterhin. Das war ja ein bisschen zu erwarten, eine positive Bilanz der eigenen Regierungsarbeit. Hat es denn Reaktionen der Opposition auf die Pressekonferenz gegeben?
Ja, die Reaktion der CDU, die kam sehr schnell und die fällt naturgemäß kritischer aus. Also CDU-Landeschef Ingo Senftleben, der neuer Ministerpräsident werden will, der warf Dietmar Woidke in einer Mitteilung vor, Brandenburg gespalten zu haben. Kaum ein anderer Regierungschef in Deutschland sei so unbeliebt bei den Bürgern. Der Grund sei schlechte Politik. Im Speckgürtel rund um Berlin, da fehlten Wohnungen, so Ingo Senftleben von der CDU, die Schulen seien überfüllt und Pendler stünden wegen mangelnder Züge und Busse im Dauerstau. Und in den ländlichen Regionen am Rand, deswegen der Vorwurf der Spaltung, da hätten die Menschen nur geringe Einkommen, es fehlten Ärzte, das Internet sei lahm und es klafften Funklöcher im Handyempfang. Und ich habe Ingo Senftleben gestern im Wahlkampf begleitet und ihn auch auf die Regierungsbilanz schon mal angesprochen.
Die Grundbotschaften sind, wir sind immer noch im Leistungsvergleich in der Bildung Schlusslicht. Wir haben die geringste Ärztedichte in diesem Land. Wir haben die geringsten Ausgaben für Wissenschaft, Forschung im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben die längsten Gerichtsverfahren. Wenn man allein diese Daten und Zahlen, Fakten nimmt und sagt, das möchte ich anders, dann muss man uns wählen.
Denn Dietmar Woidke und seine SPD, die hätten ihre Chance vertan und würden am 1. September zu Recht abgewählt. So der Herausforderer von der CDU, der in den Umfragen aber auch nicht besser dasteht.
Wie würden Sie denn als Beobachterin, als Landeskorrespondentin die vergangenen Jahre bewerten, Frau Budde?
Beide Seiten haben recht. Die Wirtschaftsförderung von Rot-Rot, die läuft anerkannt gut. Woidke hat auch diesen Braunkohleausstieg in der Lausitz hier ein Riesenthema gut verhandelt im Bund und 18 Milliarden Euro für den Strukturwandel herausgeschlagen. Aber zum Beispiel die Planungen für diese Abkehr von der Braunkohle in der Lausitz, die hätten schon vor Jahren beginnen müssen. Dann wäre man jetzt schon einen Schritt weiter. Doch Woidke, der hat den Menschen einfach zu lange erzählt, die Kohleförderung, die würde noch viele Jahre so weitergehen. Und auch der Lehrermangel, der wurde zwar erkannt, aber zu spät. Unterricht fällt aus und Brandenburg muss ganz massiv auf Quereinsteiger setzen, um überhaupt noch Leute vor den Klassen stehen zu haben. Und Beispiel ÖPNV, da wurden zwar angesichts der Pendlermassen endlich neue Züge bestellt, aber auch zu spät. Und jetzt dauert es natürlich Jahre, bis die Bahn überhaupt liefern kann. Und bis dahin müssen sich Tausende weiter jeden Morgen in volle Abteile quetschen. Also meine Bilanz durchwachsen.
Gerade gestern haben wir von Ihnen eine Analyse über die brandenburgische Politik gesendet bei Deutschland heute, wie sehr das Parteiengefüge in Brandenburg ins Rutschen gekommen ist. Die neuen Aufsteiger sind die Grünen und die AfD demnach. Wie kommt das?
Ja, trotz der guten Wirtschaftslage herrscht großer Frust im Land und davon profitiert die AfD. Und diese Gefrusteten und Unzufrieden, von denen wählen viele AfD als Protestpartei, weil sie sich ungesehen und auch ungehört fühlen von der Regierung in Potsdam. Potsdam ist in manchen Ecken Brandenburgs sehr weit weg. Und andere, mit denen ich spreche, die AfD wählen, sagen, sie fürchten sich vor den vielen Flüchtlingen, obwohl in Brandenburg nur 2% Ausländer leben. Also es gibt so eine Mischung aus vielen diffusen Ängsten und Ressentiments. Und die Grünen haben genau deswegen Zulauf. Viele wenden sich dieser Partei zu, um ein weiteres Erstarken der AfD zu verhindern. Und viele andere, die zu den Grünen überschwenken, die gutieren natürlich deren Klimapolitik.
Die rot-rote Landesregierung in Brandenburg hat heute eine Bilanz ihrer Regierungszusammenarbeit gezogen. Dankeschön an Vanja Budde nach Potsdam. Im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern stören sich immer mehr Einheimische und auch Touristen an den vielen Windkrafträdern in der Landschaft. Und dabei hat sich Mecklenburg-Vorpommern jahrelang als das Windenergieland der Bundesrepublik begriffen. Bis vor kurzem wurden im dünn besiedelten Nordosten ein Windeignungsgebiet nach dem anderen ausgewiesen und mit Windparks bebaut. Aber, wie gesagt, der Wind hat sich da etwas gedreht. Der Widerwille in der Bevölkerung gegen immer neue, immer höhere Anlagen ist mittlerweile stark, wie Silke Hasselmann berichtet.
Wo es Richtung Kartlo geht nachher.
Dass sie einmal eine Bürgerinitiative mitgründen und zu Gemeinderatssitzungen gehen würde, hätte sich Marga Finnern aus Kagelow lange Zeit nicht träumen lassen. Doch was zu viel ist, ist zu viel bzw. zu hoch. Denn
auf unserer Gemeindeseite stehen 9 Windmühlen. Die sind vor 16 Jahren gebaut. Und heute stehen wir vor der Situation, dass man diese 9 Anlagen abbauen will und durch 4 doppelt so hohe ersetzen will.
Und wir reden dann über welche Höhe?
180. Und unser Wohnhaus steht etwas über 700 Meter von der ersten Mühle weg. Und da soll so eine hohe wieder hin. Und meine Familie und ich persönlich, wir sind natürlich daran interessiert, dass diese Mühle, die so dicht bei uns steht, nicht durch eine doppelhohe ersetzt wird.
Ja, das ist natürlich immer durch welche Brille man das betrachtet. Also sicherlich, je dichter man dran ist, 700-800 Meter, die Anlagen jetzt teilweise an den Dörfern dran sind, sind schon beeinträchtigt durch Schattenwurf und durch Lärmbelästigung oder Schall.
Weiß Dietmar Hocke. Er betreibt in Kagelow bei Wismar einen großen Bauernhof mit Biogasanlage. Außerdem gehören ihm 4 kleinere Windmühlen in der Nähe, die noch eine Weile durchhalten werden. Auch er und seine Familie sind mitunter von der Schallbelästigung betroffen, wenn der Wind aus der falschen Richtung bläst. Doch man komme damit klar, sagt Dietmar Hocke.
Sobald dann ein Verdienst dagegen steht, ist die Akzeptanz eine ganz andere. Und das ist ja auch der Ansatz, den wir jetzt in Zukunft immer mehr verfolgen, dass wir die Kommunen mit ins Boot holen, dass wir dadurch sagen, das Geld wird vor Ort verdient.
Das war vor 8 Jahren, als er bereits spürte, dass sich der Wind drehen könnte, was die direkt betroffene ländliche Bevölkerung angeht.
Hier habe ich die Akzeptanz dadurch hinbekommen, dass ich erstmal gesagt habe, ich baue die Anlagen nicht auf meinen eigenen Ackerflächen. Wir haben jetzt die erste Anlage auf gemeindlicher Fläche errichtet. Wir haben auch die ganzen Ausgleichsmaßnahmen auf gemeindlichen Flächen gemacht, sodass vom ersten Tag an auch wirklich Geld in der Kommune ankommt, egal ob die Anlage nur mit Gewinnen fährt und da eine Steuereinnahme reinkommt.
Doch in den meisten Gegenden von Mecklenburg-Vorpommern ist der Ausbau der Windenergie ins Stocken geraten. Zwar wurden im ersten Halbjahr 2019 5 neue Anlagen genehmigt, doch im selben Zeitraum, in den Jahren 2016 bis 2018, wurden jeweils doppelt so viele Windräder aufgestellt. Die diversen Planungs- und Genehmigungsverfahren dauern immer länger, vor allem weil der Widerstand in der jeweils betroffenen Bevölkerung wächst, gegen eine weitere Verspargelung des Horizontes, gegen Schattenschlag und nächtliche Unruhe, gegen den Flächenfraß auf den Äckern. Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel von der SPD hält den Kritikern entgegen,
dass wir nur 0,7% der Landesfläche als Windeignungsgebiete ausgewiesen haben. Und wer nach Schleswig-Holstein kommt, da liegen wir weit über 1%. Wer nach Rheinland-Pfalz kommt, wird momentan in jedem Wald Entstehungspotenziale sehen. Wer in Brandenburg schaut, in Niedersachsen, wird viel höhere Prozentsätze der Landesfläche eingebunden sehen. Und diese Länder sind im Grunde nach schon viel dichter besiedelt als wir.
Laut der aktuellen Richtlinie zur Ausweisung von Windeignungsgebieten sind rund 1,5% der Landesfläche für den Bau von Windenergieanlagen vorgesehen. Das ist doppelt so viel wie heute. Hinzu kommt die Möglichkeit, Ausnahmen mithilfe sogenannter Zielabweichungsverfahren zu genehmigen, so wie in diesem Fall geplant.
Wir fahren jetzt hier auf der Bundesstraße 109 nördlich von Ferdinandshof in Richtung Anklam und westlich unmittelbar an der Straße soll der erste Windpark auf Moorfläche in Mecklenburg-Vorpommern entstehen, in der Friedländer Großen Wiese.
Erzählt Peter Markgraf, Ökolandwirt aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Allein in diesem Kreis stehen bereits 395 Windkraftanlagen. Nun signalisieren die zuständigen Stellen auf Landesebene ihre Bereitschaft, ausnahmsweise sogar auf diesem Gebiet Windräder zuzulassen.
Im tiefgründigen Niedermoor, Vogelrastgebiet, unverbaute Landschaft, die eigentlich durch die Landesplanung bisher gesperrt war für Windkraft aus guten Gründen. Also man möchte jetzt auch die letzten unzerschnittenen Landschaften öffnen für die Windkraft.
Eine Bürgerinitiative hält regelmäßig Mahnwachen an der B109 zur Ostseeinsel Usedom ab. Da hilft bislang auch das bundesweit erste Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz nicht weiter, das Energieminister Christian Pegel vor 3 Jahren durch den Schweriner Landtag brachte und das besagt:
Für Mecklenburg-Vorpommern künftig Windräder errichtet, muss die Beteiligten vor Ort, muss die Gemeinden beteiligen. Die Windräder, wenn sie denn hier schon vor der Tür stehen, sondern auch ein bisschen von den Gewinnen hier lassen.
Damit hätten die direkt Betroffenen wenigstens etwas von den wuchtigen Windkraftanlagen vor ihrer Haustür. Denn ansonsten zahlen die Bewohner des dünn besiedelten Landes Mecklenburg-Vorpommern im Bundesvergleich mit die höchsten Strompreise, was ein weiterer gewichtiger Grund für die sinkende Akzeptanz immer neuer und höherer Windräder auf dem Land ist.
Was haben Bad Essen in Niedersachsen, Penzlin in Mecklenburg-Vorpommern und Überlingen in Baden-Württemberg gemein? Sie alle sind Teil der Chitta-Slow-Bewegung. Das ist ein Netzwerk aus Städten, die sich für Entschleunigung, Umweltschutz, Traditionspflege und Nachhaltigkeit einsetzen. Chitta-Slow setzt sich zusammen aus Chitta wie Stadt und Slow wie langsam. Das Netzwerk wurde schon 1999 in Italien gegründet, als Gegenentwurf gegen die Vereinheitlichung und Kommerzialisierung von Städten. Unser Reporter Thomas Wagner hat sich Überlingen am Bodensee mal genauer angeschaut.
Gut, dann nehme ich den von dem Bio-Pflücksalat, ist auch nicht schlimm.
8,24 bitte.
Dann nehme ich noch ein Bund Radieschen bitte und eine rote Paprika.
Wochenmarkt in Überlingen. Gut 2 Dutzend Händler bieten Salat, Obst, Gemüse, Fisch und so manches mehr auf der Hofstadt an, an einem zentralen Platz, eingerahmt von mittelalterlichen Gebäudefassaden. Wer an den Bodensee will, muss nur einmal ums Eck und ist in 2 Minuten am Ufer. Lona Buschke aus Düsseldorf-Benrath macht schon zum 30. Mal Urlaub in der 23.000 Einwohnerstadt. Der Besuch des Wochenmarktes ist für sie Pflicht. Wichtig erscheint ihr beim Bummel vorbei an den Produkten,
dass sie möglichst hier aus dem Umland kommen oder sagen wir Salate aus Reichenau, weil das halt so bekannt ist. dass das von regionalen Bauern ist und nicht von was weiß ich, woher geschippt wird.
Dass man Leute trifft, das ist schön in Überlingen, einfach, dass man Bekannte trifft mit Blick auf die Produkte, dass es einfach frisch ist und regional ist. Ich möchte nicht gern Äpfel aus Südafrika haben, weil ich finde einfach, die müssen nicht geflogen werden. Das finde ich einfach für die Umwelt unsinnig. Ne?
Angelika Weishaupt ist angestammte Überlingerin und schätzt den Wochenmarkt als Ort der familiär anmutenden Begegnungen. Jeder scheint jeden zu kennen. Aber sie kommt auch wegen der Produkte aus der umliegenden Region hierher. Ein wichtiges Kriterium für die Mitgliedschaft der Stadt in der Vereinigung Chita Slow.
Wir haben ausschließlich regionale Marktbeschicker. Ich habe immer wieder den Wunsch aus der Bevölkerung, dass auch Anbieter aus Südtirol zugelassen werden sollen. Aber wir haben uns als Stadt Überlingen bewusst entschieden, nur regionale Anbieter zuzulassen, weil wir der Meinung sind, dass das auch einem Nachhaltigkeitsgedanken entspricht.
Und um Nachhaltigkeit geht es vor allem bei Chita Slow, weiß Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler. Von seinem Büro im Rathaus, gebaut bereits im 15. Jahrhundert, kann er mühelos hinüberblicken zum lebhaften Treiben auf dem Wochenmarkt. Neben der umweltverträglichen Ausrichtung der Kommunalpolitik gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Kriterien, die Mitgliedsstädte im Chita Slow Verbund auszeichnen.
Man kann alles zu Fuß machen. Kann zu Fuß gehen, kann das Auto stehen lassen. Es ist eigentlich alles da, ja.
Ich denke auch einige von den kleineren Geschäften, die hier eben auch regionale Sachen machen.
Na gut, Nachhaltigkeit, die Stadt hat eine Tradition. Ne? Überlinger war immer eine freie Reichsstadt. Man hat hier sehr viele Kulturgüter erhalten und es gibt die Feste, die alten Überlinger noch feiern hier mit Tradition. Und auf Nachhaltigkeit bewusst sind und sagen, okay, das möchte man nicht aussterben lassen. Und das hat natürlich schon seinen Reiz. Ne?
So Susanne Fricke, Monika Weishaupt und Jürgen Herr, drei Überlinger unterwegs in der Innenstadt. Über 100 Städte machen mittlerweile bei Chita Slow mit, eine Vereinigung von Kommunen unter 50.000 Einwohnern, die sich dem Gedanken der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Sie tauschen regelmäßig Erfahrungen darüber aus, wie nachhaltige Kommunalpolitik in der Praxis aussehen kann. Dass nur Händler aus der Region zum städtischen Wochenmarkt dürfen, ist dafür nur ein Beispiel von vielen. Vor allem beim Tourismus, einem der wichtigsten Wirtschaftszweige in Überlingen, spielen nachhaltige Angebote eine wichtige Rolle. Jürgen Jankowiak, Chef der Tourismus und Marketing GmbH.
Wir haben Slowfood-Wirte auch hier in der Stadt oder in den Ortsteilen. Wir haben im Klinikbereich Angebote, die genau in diesen Bereich auch reinpassen, was eben gerade Ernährung angeht beispielsweise. Das ganze Thema Fasten. Also ich denke, wir haben hier wirklich vieles auch anzubieten, was eben auch mit dem Chita Slow-Gedanken, mit Regionalität, mit Nachhaltigkeit eben auch passt.
Dabei passt ein Großprojekt, das in Überlingen ansteht, auf den ersten Blick gerade nicht zur Chita Slow-Idee. Überlingen wird im kommenden Jahr die baden-württembergische Landesgartenschau ausrichten, eine Massenveranstaltung. Erwartet werden hunderttausende Besucher. Doch auch so etwas könne nachhaltig geplant werden, meint Oberbürgermeister Jan Zeitler.
Nachhaltig ist zum einen die Renaturierung unserer Strukturen des Geländes. Das Gelände war vorher ein Baustoffgroßhandel und war in keinster Weise als nachhaltig anzusehen. Auch die Erschließungswege für unsere Landesgartenschau sollen nachhaltig erfolgen, über den Bodensee, über den ÖPNV, über Busstrukturen. Jeder ankommende Besucher, der in einem Bus sitzt, hat schon mal ökologisch vieles richtig gemacht. Wir werden den Stadtverkehr, den Shuttleverkehr mit E-Bussen aufbauen. All diese Komponenten spielen zusammen.
Die entschleunigte Stadt spiegelt sich auch wieder in jener gelben Schnecke, die der Chita Slow Verbund als Symbol für die Philosophie der Bewegung führt. Doch ausgerechnet diese gelbe Schnecke ist nicht unbedingt der Liebling von Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler. Denn, so sagt er, im Zuge einer nachhaltigen kommunalen Politik sei Schnelligkeit und nicht behäbige Gemütlichkeit gefragt.
Und insofern ist das Thema Slow völlig falsch an dieser Stelle, weil alles, was nachhaltige Stadtziele anbetrifft, erfordert hohen Einsatz. Da kann man nicht langsam sein, da muss man sich einbringen. Und insofern stehe ich voll hinter den Zielen, bin aber über die Namenswahl nicht ganz glücklich.
Sagt Jan Zeitler, Oberbürgermeister der Chita Slow Gemeinde Überlingen am Bodensee. Thomas Wagner hat ihn getroffen. Und das war's von Deutschland heute. Gleich kommen die Nachrichten und danach Campus und Karriere. Und da geht es unter anderem um ein Grundsatzurteil darüber, ob die Bevölkerung auf dem Land wegen hoher Schulbuskosten benachteiligt ist. Mein Name ist Ute Meier. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag.